Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es in einer kompakten Folge um eine weitere Infektionskrankheit, nämlich um Impetigo contagiosa, welche euch wahrscheinlich besser als Borkenflechte bekannt ist. Felix und Tatjana beantworten wieder die wichtigsten Fragen, darunter: Wie sieht Borkenflechte typisch aus? Woher kommt sie? Wie verbreitet sie sich? Was muss genau beachtet werden, vor allem auch bei sehr jungen Kindern? Und natürlich, wie wird sie behandelt? Falls ihr heute zum ersten Mal zuhört, abonniert auch gerne unseren Newsletter, denn da erhaltet ihr eine Zusammenfassung der Folge als Merkzettel zum Thema. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt, und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Morgen, Tati.
Hi, Felix.
Ich begrüße dich und alle unsere Herzis, die heute zuhören, zu einer neuen Folge von unserem Podcast mit einem neuen spannenden Thema. Ich freue mich drauf.
Und ich mich erst, Felix.
Sag mal, geht's dir auch so, dass jetzt, wo der Podcast schon eine Weile läuft, immer wieder Eltern auf dich zukommen und so sagen so, hey, irgendwie dich erkennen und so sagen so, hey, Tati, ich habe irgendwie auch ein Problem, kannst du dir das mal angucken?
Ja, du, das ist witzig, dass du das fragst, weil ich hatte jetzt erst in der Kita von meiner Tochter so eine ganz witzige Situation. Ich war so ein bisschen in Eile, weil also Kinderturnen anstand und meine Tochter da irgendwie noch am Boden rumgekrochen ist und irgendwie versucht hat, ihr, ja, sich zwischen 7 verschiedenen Schuhpaaren zu entscheiden und auch ihre Jacke mitzunehmen und nicht die von irgendwie ihrer Freundin. Und ich das versucht habe, so ein bisschen zu koordinieren. Und dann kamen zwei Mütter zu mir und meinten, ja, also Entschuldigung, dürfen wir vielleicht mal fragen? Wir wissen ja, dass du Kinderhautärztin bist und wir haben auch schon deinen Podcast gehört, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Könntest du mal kurz auf die Haut von unseren Mädchen gucken?
Boah, ich freue mich immer so krass. Also mir ist es auch schon zweimal in der Praxis passiert, dass jemand unseren Podcast angehört hat. Und das ist, das ist voll die Ehre.
Ja, ja, ich war auch ehrlich so ein bisschen überrascht, ja. Und dann aber hatte ich auch gar keine Wahl, wirklich irgendwie da Nein zu sagen, sondern dann standen eben schon die zwei Mädchen vor mir und in der Tat, beide hatten auch ganz ähnliche Hautveränderungen und irgendwie ging das los, dass so eine wunde Stelle irgendwie an der Nase. Und sagt mir auch die eine, also sie dachte einfach nur, das ist so ein bisschen vom Schnupfen oder vom Nasenschnäuzen und so, aber jetzt hätten sich da so gelbliche Krusten gebildet. Und tatsächlich bei dem anderen Mädchen war auch nicht nur das Gesicht betroffen, sondern die hat jetzt neuerdings auch Stellen irgendwie am Finger und am Unterarm entwickelt, den sie mir dann auch gleich ganz brav entgegenstreckte. Die waren ausgerechnet auch noch in einer Kita-Gruppe zusammen. Also es deutete auch schon ein bisschen darauf hin, dass es sich vielleicht um was Ansteckendes handeln könnte. Und so bin ich dann zur Diagnose gekommen.
Ja, spannend. Das hört sich eben ansteckend an. Das lässt die Tatsache vermuten, dass die Kinder das beide hatten und dass es sich auch auf dem Körper ausgebreitet hat. Tati, was war deine, sozusagen, was hast du vermutet? Was hat sich da gehandelt?
Um eine sogenannte Impetigo contagiosa, vielleicht für die meisten von euch eher bekannt unter Borkenflechte.
Und die ist eben, hat so ein ganz charakteristisches Aussehen. Es beginnt oft mit der Nase, wo sich eben dann so goldgelbe Krusten bilden, die sich dann auf den, ja, aufs Gesicht und auf andere Stellen der Haut ausbreiten. Und das hat eben sowas, ich glaube, das heißt auch Borkenflechte, weil es wie so eine Borke von so einem Baum, so ganz krustig und so ganz dick und so, ja, wie so eine dicke Rinde irgendwie aussieht.
Ganz genau.
Tati, wie entsteht denn so eine Borkenflechte?
Na, die Borkenflechte ist tatsächlich die häufigste durch Bakterien verursachte Hautinfektion bei Kindern. Ursache sind Bakterien. In den allermeisten Fällen bestimmte Bakterien, die nennt man Staphylococcus aureus. Gibt aber auch manchmal Streptokokken, die kennt ihr vielleicht auch von anderen Infektionen bei euren Kindern, die eben diese Hautinfektion auslösen, oder auch Mischformen. Also es sind in jedem Fall Bakterien, die diese Infektion machen. Kinder sind ganz, ganz häufig davon betroffen. Vor allen Dingen die etwas jüngeren Kinder, so im Alter zwischen 2 und 5 Jahren. Aber es kann wirklich in jedem Alter auftreten. Und es kann sogar schon bei Neugeborenen zu einer solchen Impetigo contagiosa kommen. Das kann dann tatsächlich auch mal gefährlich werden.
Okay, krass. Wo stecken sich Neugeborene da typischerweise an?
Ja, das entsteht meist aus dem Nabel Bereich, dass tatsächlich im Nabelstumpf schon einzelne Bakterien sitzen und von dort breitet sich dann die Infektion auch über weite Teile der Haut aus.
Okay, krass. Kannst du vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ganz genau erklären, woran sie so eine Borkenflechte bei ihrem Kind erkennen?
Gerne. Also wie sieht die typische Borkenflechte bei Kindern aus? Du hast es schon angesprochen, Felix, die häufigste Region, die betroffen ist oder wo die meisten Hautveränderungen dann anfangen, ist tatsächlich im Gesicht und zwar eher so um die Nase herum oder auch hier an den seitlichen Mundwinkeln, um den Mund herum und überall dort, wo Haut auf Haut liegt, wo es also schön warm ist und schön feucht ist. Das sind zum Beispiel der Hals, aber auch die Achseln, die Leisten, der Windelbereich, ja, beim Neugeborenen eben häufig auch der Nabelstumpf. Aber weil es sich ja um eine hoch ansteckende Erkrankung handelt und wir ja oft mit unseren Fingern dann überall an der Haut dann rumhantieren und gerne da an den Stellen, wo schon eine Entzündung ist, sind auch die Hände relativ häufig betroffen. So, das zum Thema, wo tritt sie auf? Wie sieht sie jetzt genau aus? Also, es gibt ein bisschen unterschiedliche Verlaufsformen. Es gibt die blasige Form, wo die Haut erstmal gerötet ist und dann sieht man wie so eine wirklich wässrig gefüllte Blase, wie wenn man sich also beim Laufen quasi am Schuh eine Blase holt, auftritt. Allerdings platzt diese Blase ganz, ganz schnell auf, sodass wir ganz selten eigentlich nur so eine intakte Blase wirklich finden, sondern was wir sehen, ist eher wie so eine Schürfwunde, so eine oberflächliche, nässende Wunde mit vielleicht noch so ein bisschen Blasenrest am Rand. Und dieses Sekret, was die Wunde absondert, das wandelt sich dann in diese gelbliche, wir sagen honiggelbe Kruste um, die dann auf der Wunde liegt. Und das ist das, was am häufigsten eigentlich zu sehen ist.
Diese Stellen, die du jetzt beschrieben hast, sind die schmerzhaft für die Kinder? Weil es hört sich ja, du hast ja gesagt, wie so eine Schürfwunde schon irgendwie schmerzhaft an, oder?
Ja, es ist, glaube ich, eher einfach so ein bisschen unangenehm. Es kann teilweise jucken. Aber an sich geht's den Kindern gut. Die haben auch nur ganz selten irgendwie Fieber oder Krankheitsgefühl, wie wir das ja eigentlich für Infektionen erwarten würden, sondern den meisten Kindern geht's tatsächlich so total gut.
Okay, das heißt, das hört sich dann eher so an, als sei die Borkenflechte unangenehm, weil sie eben juckt, weil sie sich eben auf andere Stellen und auch auf andere Kinder ausbreitet. Aber so richtig gefährlich scheint sie ja nicht zu sein.
Das ist richtig. Die Borkenflechte per se ist nicht gefährlich. Das Problem ist tatsächlich die hohe Ansteckungsgefahr. Und zwar einmal, dass ich von einer kleinen Stelle, die zum Beispiel um die Nase angefangen hat, dann mit den Fingern diese Bakterien überall anders auf der Haut auch verteile, sodass dann viele Stellen verteilt über den Körper auftreten können. Und es kann mal selten der Fall sein, dass diese Infektion auch, langfristig Folgen macht. Es gibt nämlich die Situation, dass es auf die Niere schlagen kann.
Okay, das hört sich nicht gut an.
Ja, ist aber zum Glück wirklich total selten und auch nur bei ganz bestimmten Bakterien, nämlich bei diesen Streptokokken-bedingten Impetigo-Fällen so, dass das zu einer Nierenentzündung führen kann bei ganz wenigen Kindern, ist aber zum Glück selten. Wo man aufpassen sollte, das hatte ich auch eingangs gesagt, ist bei den ganz jungen Babys, also bei den Neugeborenen in den ersten 4 Lebenswochen und bei den jungen Säuglingen in den ersten Lebensmonaten. Denn die haben einfach noch nicht so ein ausgereiftes Immunsystem. Das heißt, da kann selbst so eine oberflächliche Bakterieninfektion der Haut auch mal auf innere Organe überschlagen und kann dann wirklich eine systemische Infektion auslösen mit dann Fieber, mit Krankheitsgefühl und mit entsprechend ja Organbeteiligung, wo die Organe dann nicht mehr so gut funktionieren. Also da kann es gefährlich werden bei den ganz jungen Kindern.
Okay, also angenommen, Tati, ich sehe bei meinem Sohn jetzt an der Nase eben so ein kleines Bläschen, was dann so ein bisschen aufgeht und dann nässt sich dann immer weiter ausbreitet. An welchem Punkt oder wann genau würdest du empfehlen, dass ich es irgendwie nicht mehr mit Pflegecremes oder so zu Hause ausprobiere, sondern wirklich zum Arzt gehe und mir Hilfe hole?
Ja, wie du sagst, Felix, also es ist ja normal, dass man erstmal zu Hause probiert mit vielleicht ein bisschen irgendwie was Desinfizierendem oder vielleicht ein bisschen einer Pflegecreme, ja, dass man guckt, dass man die Wunde wegbekommt. Wenn ich aber merke, hey, das bringt nichts und es gibt auch keinen so richtig gut erklärbaren Grund, wenn jetzt natürlich das Kind eine Rotznase hat und da ständig am Schniefen und ins Taschentuch pusten ist, dann ist das ja eine Erklärung. Aber wenn ihr sonst keine Erklärung habt, warum es überhaupt zu der Wunde gekommen ist, die unter den Standardmaßnahmen, die ihr zu Hause als Eltern ergreift, nicht innerhalb von 1-2 Tagen dann auch wieder abgeklungen ist und vor allem, Felix, du hast es gesagt, neue Stellen dazukommen, dann würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen und in dem Fall auch gerne zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin, weil es eben so eine häufige Hautinfektion ist, sind auch die Kinderärzte damit sehr vertraut und können dann früh die richtige Behandlung auch empfehlen und dann habt ihr weder Komplikationen noch Gefahr, dass sich andere anstecken mit der Erkrankung.
Mhm. Und beim Kinderarzt, was für Behandlungen stehen uns da zur Verfügung?
Genau, also der Kinderarzt, wenn ihr dann da seid, der wird sich erstmal hoffentlich einmal komplett die Haut angucken, ja, um zu sehen, gibt's denn auch noch andere Stellen, außer die jetzt zum Beispiel im Gesicht, weil wenn, dann sollte man natürlich immer alles mit behandeln. Kann sogar manchmal sein, dass der Kinderarzt auch nochmal sagt, wir machen einen Hautabstrich, dass man wirklich einfach mit so einem Wattetupfer nochmal über die Wunde drüber fährt, um konkret nachzuweisen, A, dass es sich um Bakterien handelt und B, um welches Bakterium, weil wenn es dann um die Behandlung geht, spielt das nämlich eine Rolle. Oft ist es aber so, dass die Erkrankung so offensichtlich ist, also eine sogenannte Blickdiagnose, der Arzt guckt einmal drauf und weiß, was es ist, sodass da keine weiterführenden Untersuchungen nötig sind. Und dann, Felix, genau, dann geht es um die richtige Behandlung. Die hängt davon ab, wie stark ist mein Kind betroffen, also wie großflächig. Ist es ein kleiner Herd im Gesicht, ja, oder sind es mehrere, dann auch größere Herde, die verteilt sind, einer am Arm, der andere am Finger, der nächste am Bein. Denn wenn es sich um eine lokal begrenzte Infektion handelt, sagen wir, es ist nur eine Körperregion betroffen und es ist eine kleine Fläche, dann reicht oft auch eine rein äußerliche Behandlung aus.
Und was würde man da verwenden im Rahmen von so einer äußerlichen Behandlung?
Die meisten denken ja dann gleich ein Antibiotikum, ne, weil wir wollen ja eine Bakterieninfektion behandeln. Aber wir Hautärzte sind ja keine Freunde davon, Antibiotika in Creme oder in Gelform auf die Haut aufzutragen, weil wir wissen, dass Bakterien dagegen resistent werden können. Das heißt, man gibt dann das Medikament, aber die Bakterien entwickeln Mechanismen, dieses Medikament quasi ja unschädlich zu machen für sie. Und das führt dann langfristig dazu, dass die Medikamente, die wir gegen Bakterien zur Verfügung haben, eben nicht mehr wirken. Und dann nicht nur bei einer Hautinfektion nicht mehr wirken, sondern auch bei schweren innerlichen Infektionen.
Das ist ja auch ganz groß in den Medien das Thema. Aber sag mal, wenn man jetzt eine antibiotische Creme eher nicht verwenden würde, was würdest du stattdessen verwenden?
Ja, wir nennen das antiseptisch wirkende Substanzen oder auch desinfizierende Substanzen. Und da gibt es verschiedene Mittel, sowas wie zum Beispiel Chlorhexidin oder auch Octinidin, was ihr vielleicht sonst auch kennt aus den Desinfektionsmitteln, die ihr sonst zur Wundbehandlung vielleicht bei euren Kindern einsetzt.
Das sind zwei Sachen, die eben sehr gut funktionieren bei bakteriellen Infektionen der Haut. Und ich würde fast empfehlen, dass man sowas grundsätzlich eigentlich zu Hause haben sollte, weil das ja eben auch zum Beispiel bei Wunden gut angewendet werden kann. Ihr könnt es, wenn ihr möchtet, gerne nochmal im Newsletter nachlesen. Da packen wir euch die beiden Sachen rein. Könnt ihr euch mal angucken. Vielleicht ist es ja was für euch in eure Hausapotheke.
Ja, auf jeden Fall sinnvoll zu Hause zu haben. Kriegt ihr auch ohne Rezept in der Apotheke. Wofür ihr ein Rezept braucht, sind nochmal zwei auch antiseptisch wirkende Substanzen. Das sind gewisse Farbstoffe. Die haben dann so eine herrlich pinke Farbe, die man dann auf die Haut aufträgt, die auch gleichzeitig austrocknend wirken. Sowas wie zum Beispiel Eosinlösung oder aber auch Polyhexanid zum Beispiel als Gelform oder auch als Lösung, womit ihr dann zum Beispiel mal Umschläge machen könnt. Gerade wenn so ein bisschen größere Flächen betroffen sind, ja, wo ihr sagt, da kann ich jetzt nicht großflächig eincremen, sind auch so desinfizierende Umschläge super. Dafür braucht ihr einfach nur dann die entsprechende Lösung, also Octinidin-Lösung oder Polyhexanid-Lösung und zum Beispiel eine Kompresse und die tränkt ihr dann in der Flüssigkeit, wringt die aus und legt die dann auf die betroffene und infizierte Hautstelle auf und lasst die ruhig mal 20 Minuten, eine halbe Stunde einwirken. Das ist eine super Behandlung für größere Flächen.
Angenommen, das hat sich jetzt schon auf große Stellen der Haut von meinem Kind ausgebreitet. Gibt es auch einen Fall, wo man tatsächlich doch noch zu einem Antibiotikum in Tablettenform zum Beispiel greifen würde?
Auf jeden Fall. Das ist nämlich genau der Fall, Felix. Wenn ich mehrere Stellen habe oder Stellen, die besonders groß sind, ja, und auch mein Kind noch sehr klein ist, dann würde man auf jeden Fall zusätzlich zu der äußerlichen Therapie noch von innen dann auch Antibiotika geben, so wie wir es sonst eben auch von einer bakteriellen Infektion, was zum Beispiel einer Lungenentzündung oder so kennen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann in Tabletten oder in Saftform das Antibiotikum zu geben. Die Kinder kriegen da meist sehr gut verträgliche Präparate, die man dann so eine knappe Woche gibt. Und darunter wird dann die Infektion auch rasch besser.
Okay, super zu wissen. Das bedeutet also, für die leichteren Formen gibt es eine effektive Therapie von außen und für die selteneren, schwereren Fälle gibt es auch eine gute medikamentöse Behandlung von innen. Sag mal, Tati, gibt es denn noch andere Sachen, die Eltern mit Kindern, die Borkenflechte haben, unbedingt beachten sollten?
Ja, Felix, auf jeden Fall. Was ich allen Familien mit auf den Weg gebe, was ich auch in dem Fall den zwei Müttern aus der Kita meiner Tochter gesagt habe, ganz, ganz wichtig ist es, auf ordentliche Händehygiene zu achten, weil es ist eben eine hoch ansteckende Erkrankung. Deswegen ganz wichtig, wirklich pedantisch die Hände zu waschen, möglichst oft am Tag oder immer dann, wenn ich Kontakt hatte oder mein Kind selber Kontakt hatte mit den betroffenen Hautstellen. Die Fingernägel auf jeden Fall möglichst kurz halten. Das gilt sowohl für die betroffenen Kinder als auch für alle, die eben Kontakt mit den Stellen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter lange Fingernägel habe, dann ist einfach das Risiko höher, dass wenn ich das Kind eincreme oder versorge, dass dann unter meinen Fingernägeln dann auch die Bakterien sitzen. Also deswegen Fingernägel möglichst kurz zu halten, Hände oft zu waschen. Eigentlich reicht Leitungswasser und Seife aus. Ihr könnt zusätzlich natürlich auch noch die Hände desinfizieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Dasselbe gilt übrigens auch für Kleidung, das heißt alle Textilien, die direkt Kontakt mit den betroffenen Stellen hatten, also Kleidung, aber auch Bettwäsche, Handtücher, solltet ihr bei 60 Grad waschen, wenn irgendwie möglich. Ihr könnt zusätzlich noch einen Hygienereiniger mit in die Wäsche geben und es lohnt sich schon, dass man die betroffenen Stellen, wenn es jetzt geht, wenn es nicht gerade mitten im Gesicht ist, dass man die Stellen mit einem Pflaster oder mit einem Verband abdeckt, einfach um da die Ausbreitung zu verringern.
Ich glaube, eine Frage, die sich viele Eltern auch noch zusätzlich stellen, ist, ob das Kind in die Kita darf mit so einer Borkenflechte oder ob es lieber ein paar Tage zu Hause bleiben sollte.
Genau, das haben die mich auch dann direkt gefragt, die beiden Mütter, wie sie da jetzt weiterverfahren sollen. Und wenn man einmal mit der Behandlung angefangen hat, also mit der antiseptischen oder mit der antibiotischen Behandlung, dann können die Kinder eigentlich nach 24 oder nach 48 Stunden schon wieder in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kita, Kindergarten oder Schule. Aber die Zeit, so einen Tag, 24 Stunden, wo man wirklich voll behandelt hat, bis zwei Tage sollte man auf jeden Fall abwarten, einfach um nicht andere auch noch damit anzustecken. Und dann hat man wie so eine Art Ping-Pong-Effekt. Und das habe ich auch tatsächlich in der Praxis schon einige Male erlebt, dass es da so richtige Epidemien dann auch gibt in den Kindergärten oder in den Schulen, wo auf einmal dann 10 Kinder oder 20 Kinder mit Impetigo dann in die Praxis gekommen sind. Also das kann schon sehr ansteckend sein und sich schnell ausbreiten. Deswegen tut eurem Kind den Gefallen. Das kann zu Hause ein bisschen ja sich schonen und erholen und den anderen Kindern den Gefallen, dass sie sich nicht anstecken. Deswegen 24 bis 48 Stunden zu Hause bleiben.
Tati, ich habe wieder wahnsinnig viel von dir gelernt. Keine weiteren Fragen auf meiner Seite.
Fein.
Und ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können, liebe Herzis. Vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Wir fassen das Ganze auch nochmal für euch im Newsletter zusammen mit auch ein paar Produktempfehlungen, ja, paar Produkte, die ihr euch holen könnt, falls ihr vermutet, dass euer Kind so eine Borkenflechte haben solltet. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche mit einem neuen Thema.
Macht's gut, liebe Herzis. Bis bald.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cebia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.